herzlich willkommen zum Gottesdienst im Aurehaus. Sie hören heute Miriam Feller.
Ganz herzlich guten Morgen auch von meiner Seite her. Schön, darf ich euch sehen. Auch wenn nur gerade so ein Schlitzchen. Schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber lieber so, dass alle geschützt sind. Gefangen. Der Begriff hat mich diese Woche ein bisschen umgetrieben. Gefangen. Es gibt ja ganz unterschiedliche Gefangenschaften. Äußerliche und innere. Man kann in Angst und gefangen sein oder einfach in unangenehmen Umständen. Und beides kann sehr herausfordernd sein. Mittlerweile erleben ja gerade viel, wie das so ist, wenn man zum Beispiel in eine Quarantäne muss und dort gefangen ist, noch schlimmer in Isolation. Das soll ganz schön belastend sein und so ein Wechselbad von den Gefühlen beschreiben einige. Wenn man nur so in seinem Zimmerli eingeschlossen ist und dann vielleicht so durch die Wände mitbekommt, was die Familie so treibt, die auch in Hausarrest ist, das ist sicher keine angenehme Erfahrung. Gefangen bedeutet für einige vielleicht einfach die beschränkte Bewegungsfreiheit. Keine Partys mehr, kein Fußballtraining mehr, das ist vielleicht noch viel schlimmer. Keine Reise mehr an wärmere Orte, das wäre doch jetzt sehr schön im Moment. Wir lassen uns nicht gern einschränken und auch nicht gern bevormunden. Aber im Moment müssen wir das einfach so miteinander durchstehen und aushalten. Zum Besten von uns allen. Mir hilft es in solchen Momenten, wenn ich mir vor Augen halte, wie viele Privilegien wir eigentlich noch geniessen dürfen. An anderen Orten darf man nur in dringendsten Fällen das Haus verlassen. Nur eine Stunde in der Woche posten. Das ist schon in den Nachbarländern so. Und das über Monate. Wie viel besser haben wir es doch da. Wir dürfen uns noch treffen zum Gottesdienst. Es gibt Schweizer Kantone, wo das im Moment nicht möglich ist. Lasst uns zusammen auf das schauen, was möglich ist. Nicht auf das, was uns verwehrt ist. Diese Sicht hat auch der Paulus gehabt, als er im Gefängnis gesessen ist. Und die Haltung, die er von Gott durch seine Gottesbeziehung gepflegt hat, die hat ihm diesbezüglich ungemein geholfen. Wir schauen das dann später noch ein bisschen an. Jetzt so innere Gefangenschaften durch Ängste, vielleicht durch komplizierte Beziehungsgeflechte, durch schlechte Prägungen, durch Scham, durch Lügengebäude. Die können genauso erdrückend sein. Unfreiheiten von jeglicher Art, die können uns extrem einengen und uns davon abhalten, die Person zu sein, die Gott ursprünglich für uns gedacht hat. Wir bleiben unserer Bestimmung beraubt. Und da möchte Gott uns freisetzen. Dafür hat er Jesus geschickt. Dazu hat Jesus uns den Heiligen Geist hinterlassen. Und er ist immer noch potent, auch heute unsere inneren Gefängnisse zu sprengen und uns von Verletzungen zu heilen. Das Evangelium ist voll von so Lebensberichten. Und auch heute können auch Menschen unter uns bezeugen, dass Jesus genau das in ihnen gemacht hat, dass sie von ihrem inneren Gefängnis frei geworden sind. Ganz am Anfang von seinem Wirken hat Jesus einmal in der Synagoge gelehrt und er hat das Wort aus Jesaja 61, wo viele Jahrhunderte vorher als Prophetie ausgesprochen worden ist, auf sich bezogen. Er hat gesagt, das erfüllt sich jetzt unter euch. In Lukas 4, 18 kann man das nachlesen. Da hat Jesus gesagt, der Geist des Herrn ruht auf mir. Denn er hat mich gesalbt, den Armen die frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden. Blinden, dass sie sehen werden. Unterdrückten, dass sie befreit werden. Da drin hat der Auftrag von Jesus bestanden, Gefangene und Bedrückte, Unterdrückte frei zu machen. Gefangen, sei das in einem eingeschränkten Körper, in einem eingeschränkten Bewegungsradius, in einer aussichtslosen Situation oder auch gefangen in Angst und Verzweiflung psychischer Natur. Beides ist kein angenehmer Zustand. Und beides geht ganz schön an die Substanz. Und da will uns Jesus die Hand reichen. Und er will uns Freiheit bringen. Er will uns daraus herausretten und uns innerlich wieder gesunden und heilen lassen. Aber nicht immer sieht die Lösung so aus, wie wir es uns wünschen. Nicht immer kommt sie so schnell, wie wir es uns herbeisehnen. Und oft ist der erste Schritt da, dass wir uns mit unseren Beschränkungen wie müssen anfreunden. Uns innerlich versöhnen müssen damit. Sie lernen zu akzeptieren. Aufhören, uns dagegen aufzulehnen. Und dann entdecken wir das Geheimnis, dass unser menschlicher Geist frei sein kann. Auch wenn der Körper oder die Seele noch unter Einschränkungen leiden. Spätestens im Himmel wird Gottes Heilung und Freisetzung vollkommen durchbrechen. Aber dort sind wir ja dann auch nur noch ein Geistwesen und brauchen uns nicht mehr, um den irdischen Leib abzumühen. Sozusagen haben dann Ärzte und Physiotherapeuten und Pfleger keinen Job mehr im Himmel. Die dürfen sich dann zum wohlverdienten Ruhestand setzen. Vielleicht braucht es auch keine Pastoren mehr im Himmel, kann sein. Vielleicht Musiker noch, das könnte ich mir vorstellen. So, ja, mal schauen, was wir dann im Himmel alles anfangen. Ich glaube, es wird spannend. Und es wird vor allem frei sein. Frei von allem Leiden, das wir hier haben. Ich möchte euch jetzt mitnehmen in eine Geschichte, wo Jesus etwas zu so einer Gefangenschaft gesagt hat. Ich will das Gleichnis für heute nicht im Detail auslegen. Das haben wir vor kurzem, glaube ich, schon mal gemacht, letzthin. Aber ich möchte es einfach als ein Beispiel nehmen, ein mögliches Beispiel. Matthäus 18, ab Vers 21. Der Petrus hat sich an Jesus gewendet und gefragt: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder und meiner Schwester vergeben, wenn sie mir Unrecht tut? Ist 7-mal genug? Nein, antwortete ihm Jesus, nicht nur 7-mal, sondern 77-mal. Oder je nach Auslegung kann es sogar 70-mal, 7-mal heißen. Einfach unglaublich viel pro Tag. Und dann erzählt Jesus die Geschichte und sagt, denn mit Gottes himmlischem Reich ist es wie mit einem König, der mit seinen Verwaltern abrechnen wollte. Wieder mal Bilanz ziehen, mal schauen, was stehen, was machen. Als erstes wurde ein Mann vor den König gebracht, der ihm einen großen Betrag schuldete. In meiner Übersetzung, der Hoffnung für alle, heißt einen Millionenbetrag schuldete. Boah, der hat also einen rechten Kredit aufgenommen. Der hat etwas vorgehabt. Irgendein Start-up wollen machen und das Zeug läuft nicht an. Vielleicht hat er sich ein bisschen verrechnet, vielleicht hat er sich verzockt, man weiß es nicht. Und jetzt muss er sagen, er konnte die Schuld nicht bezahlen. Deshalb wollte der König ihn, seine Frau, seine Kinder und seinen gesamten Besitz verkaufen, um wenigstens einen Teil seines Geldes zurückzubekommen. Doch der Mann fiel vor dem König nieder und flehte ihn an: Herr, hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Da hatte der König Mitleid. Er gab ihn frei und er ließ ihm seine Schuld. Kaum war der Mann frei, da traf er einen anderen Verwalter, der ihm einen vergleichsweise kleinen Betrag schuldete. Er packte ihn, würgte ihn und schrie: Bezahl jetzt endlich deine Schulden. Da fiel der andere vor ihm nieder und flehte: Hab noch etwas Geduld, ich will ja alles bezahlen. Aber der Verwalter wollte nichts davon wissen und ließ ihn ins Gefängnis werfen. Er sollte erst dann wieder freigelassen werden, wenn er alles bezahlt hätte. Als nun die anderen Verwalter sahen, was sich da ereignet hatte, waren sie empört. Zu Recht, oder? Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ der König den Verwalter zu sich kommen und sagte: Was bist du doch für ein boshafter Mensch? Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du da nicht auch mit meinem anderen Verwalter Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir? Zornig übergab der Herr ihn den Folterknechten. Sie sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine Schuld zurückgezahlt hätte. Dann sagt Jesus: Auf die gleiche Art wird mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder und seiner Schwester nicht von ganzem Herzen vergibt. Ich finde das ehrlich gesagt eine recht krasse Geschichte. Irgendwie knallhart. Und vielleicht haben einige von uns Mühe, diese Aussage mit dem Bild, das sie von Jesus haben, übereinzubringen. Auf die Frage von Petrus, wie oft wir jemandem vergeben sollen, gibt es keine Diskussion. Wir sollen vergeben. Punkt. Immer und immer wieder. Egal wie schwerwiegend, egal wie ungerecht. Weshalb? Weil uns auch grosse Schuld vergeben worden ist. Ich sehe da drin, wie, wenn wir den Schritt nicht schaffen, dann verstricken wir uns am Ende selber. Und wir sind wie selber gefangen in dieser Unversöhnlichkeit. Und auf das möchte ich ein bisschen eingehen. Es rächt sich eine Art, wenn wir nicht barmherzig sind mit unseren Schuldnern. Man könnte auch sagen, Unversöhnlichkeit quält uns am Schluss selber. Gottes Erbarmen beruht auf seiner Gerechtigkeit. Und seine Gerechtigkeit ist etwas, das wir manchmal gar nicht so ganz mit dem Verstand begreifen können. Sie ist einfach absolut gerecht. Und hat nicht viel mit unserem Gerechtigkeitsempfinden zu tun. Wenn uns unsere Schuld vergeben worden ist, dann sollen wir auch unseren Schuldigen vergeben. Das beten wir ja schon im Vater unser. Gott ist voller Barmherzigkeit. Doch sein Erbarmen ist irgendwie wieder geknüpft, dass wir auch mit anderen barmherzig sind. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist, hat Jesus seinen Zuhörern gesagt in Lukas 6, 36. Und ich glaube, es geht nicht nur um ein gerechtes Gericht, das die erwartet, wo andere verurteilen, wo andere nicht aus ihrer Schuld entlöhnt. Jesus weiss einfach auch darum, dass wir in Unversöhnlichkeit drinnen gefangen bleiben. Dass Unbarmherzigkeit unsere Herzen verhärtet, unseren Blick trübt. Wir sehen dann nur noch, was der andere uns schuldig ist. Und wir wollen Rechtfertigung. Zumindest eine Entschuldigung, ein Eingeständnis. Und dann haben wir wieder Gutmachung. Darunter geht es nicht. Sonst bleibt der andere für mich gestorben. Oder ich stecke ihn in die unterste Schublade und will nie mehr etwas mit ihm zu tun haben. Doch letztlich raub ich mir selber den Frieden, wenn ich die Faust im Sack mache. Ich habe ja dann mit diesen bitteren Gefühlen zu kämpfen. Es mag Situationen geben, da möchten wir dem anderen noch gurgeln. Da möchte man von ihm sein Eingeständnis und sagen: Sag doch mal, es stimmt, ich bin an dir schuldig geworden. Sag doch mal, es tut mir leid, ich sehe sie. Kommt euch das bekannt vor? Jetzt, in diesem Beispiel sind es ja materielle Schulden, die können sicher Druck machen. Die wenigsten von uns werden einen Millionenbetrag schulden irgendwo. Aber vielleicht ist irgendeine Ungerechtigkeit da, weil, sagen wir, der Partner will die Unterhaltszahlung nicht leisten nach einer Trennung. Oder man kommt keine IV über, obwohl man ganz klar arbeitsunfähig ist. Das sind Ungerechtigkeiten, die durchaus existenziell werden können. Aber meistens machen uns doch so seelische Ungerechtigkeiten zu schaffen. Verletzende Worte, ausgrenzende Aktionen, einfach übersehen zu werden. Die kleinen, feinen Sachen. Dem Chef, der mich jeden Tag abmacht vor den anderen, soll ich immer wieder vergeben. Das macht mich kaputt. Und am liebsten wünschte ich ihm, dass er von seinem Vorgesetzten auch mal so abputzt durch vor allen anderen. So verständlich gewisse Reaktionen auf Verletzungen sind, so wenig hilft es, am anderen das Gleiche zu wünschen. Um ihm vielleicht die Augen zu öffnen oder so. Er ist ja bereits blind. Und so fühlt sich nur unser eigenes Herz mit boshaften Gedanken. Und das Gift von der Unversöhnlichkeit schleicht sich ein und breitet sich unbemerkt in unserer Seele aus. Und manchmal schlägt es sogar durch auf unser körperliches Befinden. Dann haben wir plötzlich ein Magengeschwür oder weiss der Gott was. Wir sind so oft gefangen in unseren Rechtfertigungsgedanken. Ist zwar verständlich, aber absolut toxisch. Nicht nur für die anderen. In Tat und Wahrheit auch für uns selber. Denn wo wir unversöhnt sind, sind wir bildlich gesprochen wie diesen Folterknecht ausgeliefert. Das ist wie so ein physikalisches Gesetz im geistlichen Raum. Aber Jesus ist gekommen, um uns aus diesem Gefängnis zu befreien. Er ist barmherzig mit uns, damit wir barmherzig mit anderen werden können. Und er will unsere Gefühle genauso heilen, wie er auch körperliche Leiden heilen kann. Er will uns ganzheitlich gesund machen. Und zwar so, wie es ihm für uns am wichtigsten ist. Jetzt kann man sagen, warum verschont er uns denn nicht von all dem Leid? Warum müssen gewisse mit einem limitierten Körper umgehen können? Kommen vielleicht schon so auf die Welt? Warum sind einige finanzielle Möglichkeiten gefangen? In beschränkten finanziellen Möglichkeiten natürlich. Aber vielleicht kann man auch gefangen sein, wenn man ein paar Milliarden hat, ich weiß es nicht. Warum mutet er gewissen Leuten zu, seelische Folter zu erleiden? Wenn Gott doch barmherzig ist, dann könnt ihr uns doch vor allem verschonen. Ich habe noch keine einfache Antwort gefunden. Ich weiß nur, dass Gott seinen Sohn nicht verschont hat. Schreckliche Grausamkeit zu erleiden. Letztlich für uns. Und das ist sehr schwer einzuordnen. Sein inneres Ziel, uns nach Geist, Seele und Leib frei zu machen, dient manchmal auch eine gewisse Erfahrung von Gefangenschaft. Lass mich das ein bisschen erklären. Ich staune, wenn Menschen mit einer Einschränkung leben müssen. Zum Beispiel im Rollstuhl sind durch einen schrecklichen Unfall. Viele von uns kennen sicher den Samuel Koch, was ihm passiert ist. Und wenn so Menschen sich nachher damit abfinden können, sich innerlich damit versöhnen können, um danach in eine neue innere Freiheit zu finden. Im Wissen, mein Wohlbefinden hängt nicht davon ab, was ich körperlich kann. Ich lasse mich nicht von meinem körperlichen Gefängnis einengen. Meine Seele ist frei, sich zu freuen und sich zu entfalten in dem, was mir möglich ist. Das ist für mich ein grossartiges Beispiel, wie Menschen aus ihrem Gefängnis ausbrechen können mit Gottes Hilfe. Mit Gottes Frieden im Herzen. Andere müssen viel seelisches Leid erfahren. Ich verstehe nicht, warum Gott es zulässt, dass zum Teil schon Kinder sexuell missbraucht werden, manchmal über Jahre. Das ist für mich eine Folter, die niemand erdulden müssen. Und wie wünschte ich mir, dass Gott das jedem von diesen Plagen ersparen würde. Aber wisst ihr was? Gott hat auch uns gerufen, nicht wegzuschauen, auch nicht zu stehen. Er hat auch uns gerufen, dafür zu sorgen, dass so Sachen nicht passieren, dass Kinder nicht ausgebeutet werden. Ich habe gestern, Peter Behn ist nicht da, von ihm die Broschüre gelesen, von dem Hilfswerk, das er arbeitet, Resgate. Die versuchen, Frauen rauszukaufen aus der Prostitution, die als Sexsklaven dahin verkauft worden sind, auch in unserem Land, mit falschen Versprechungen. Und sie setzen alles daran, dass sie im Heimatland wieder ein Business aufbauen und frei werden von dem, was sie da erlebt haben. Gott hat uns auch einen Auftrag gegeben diesbezüglich. Zu schauen und zu handeln. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Wir müssen der Realität ins Auge schauen, dass wir in einer boshaften Welt leben. Mit Menschen, die ihre eigenen Defizite an anderen auslösen. An den Schwächeren. Oft, weil sie selber ausgenutzt worden sind, unterdrückt worden sind. Und dann dreht sich die Spirale weiter, wenn sie nicht unterbrochen wird. Durch mutiges Handeln und durch Gottes heilende Liebe. Aber wisst ihr was? Wenn ich dann in der Seelsorge miterleben darf, wie eine Person, die vielleicht durch so einen Missbrauch durch ist, durch Jesus berührt wird und aus dem schrecklichen Leidensgefängnis heraus befreit wird, wie er die tiefen Wunden durch sein übernatürliches Wirken nach und nach heilt, wie die übermächtigen Erinnerungen verblassen dürfen und eine neue Persönlichkeit innerlich befreit anwachsen darf, dann kann ich nur staunen, dass Jesus nicht unmöglich ist. Dass kein Gefängnis zu dunkel ist, keine Kette zu stark, keine Erinnerung zu mächtig, um diese Person nicht in neue Freiheit zu lassen. Er vermag zu heilen. Und in seiner Barmherzigkeit begleitet er durch Heilungsprozesse durch. Und Schritt für Schritt kann sich jemand mit Jesus die innere Freiheit zurückerobern. Und er schenkt innere Entfaltung, wo einfach nur ein Wunder ist. Und so wird die Spirale von der Bosheit durchbrochen. Ein wichtiger Schritt dazu ist, Bitterkeit aus dem erfahrenen Leiden können zu überwinden und loszulassen. Bildlich gesprochen, der Schuldige aus unserem Gefängnis zu entlassen, wo wir in unseren Gedanken aufgerichtet haben. Und das heisst für mich nie, dass der andere für seine Vergehen nicht Rechenschaft ablegen muss. Er steht mit seiner Schuld vor Gott und auch ganz klar vor unserem Gesetz. Und es kann durchaus wichtig sein, so eine grenzüberschreitende Person anzuzeigen. Zum Beispiel, um andere Kinder vor Missbrauch zu schützen. Das schließt das nicht aus. Aber ein Betroffener muss es wie irgendwie mit Gottes Hilfe schaffen, wenn jemand an mir schuldig geworden ist, dass ich diese Person kann aus meiner Gedankenfestung entlassen kann. Und gerade beim Missbrauch ist Rache oft nicht das Thema, überhaupt nicht. Aber irgendwie bin ich durch den Machtmissbrauch an die Person gefesselt. Und meine Gedanken können sich nur noch in diesem Korsett bewegen. Und so, wie ich den anderen in dieser Gedankenfestung drin gefangen behalte, lebe auch ich nur innerhalb von diesen Gefängnismauern. Ich kann erst frei werden, wenn ich die an mir schuldig gewordene Person kann loslassen. Sie kann Gott übergeben. Damit ich innerlich frei werde. Ich kann barmherzig werden mit mir und mit anderen. Damit ich frei werde, Liebe zu empfangen und wieder Liebe zu verschenken. Endlich frei wird, das Leben zu leben, das mir eigentlich zugedacht worden ist. Raus aus dem Gefängnis von Entwürdigung und Scham, wiederhergestellt. durch eine heilende Berührung von Jesus. Auch Jesus ist gefangen genommen worden in der Nacht vor seinem Schuldspruch und der Kreuzigung. Am Morgen ist er von dem Statthalter Pilatus geführt worden. Er hat sich nicht einmal verteidigt. Konfrontiert mit all dem körperlichen und seelischen Leiden, ist er nicht eingeknickt, nicht gebrochen. Er hat gewusst, ich stehe vor einer höheren Instanz. Ich gehöre einem höheren Herr. Nicht, ich bin nicht in der Hand von dem römischen Befehlshaber. In Johannes 19 lesen wir, dass der Pilatus Jesus gefragt hat, willst du denn nicht mit mir reden? Weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich freizulassen? Ich kann dich aber auch kreuzigen lassen. Und da sagt Jesus, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Jesus hat sich in der Hand vom Vater gewusst, auch in Ketten, auch angesichts von seinem Tod. Er hat sich nicht von den Juden gefangen lassen, nicht von den Römern kreuzigen lassen. Er hat im Voraus schon seinen Freunden gesagt, ich gebe mein Leben freiwillig. Ich gebe es für euch, für meine Freunde. Das ist mein Liebesbeweis. Das war Gottes Antwort auf alle Boshaftigkeit, auf alle Erniedrigung, auf alles Leid. Jesus hat sich in dem Moment mit uns Leidenden solidarisiert. Und durch seinen Kreuzestod hat er alle Ungerechtigkeit getragen. Jesus war dort barmherzig, wo er absolut ungerecht und unbarmherzig behandelt worden ist. Das war die göttliche Antwort auf alle Ungerechtigkeit. Damit hat Jesus den Teufelskreis der Unterdrückung sprengen können. Und wir dürfen uns an Jesus halten. Jesus kann uns helfen, innerlich befreit aus unserem Gefängnis rauszukommen. Manchmal sind es vielleicht kleine Ketten. Manchmal sind es vielleicht kleine Böckchen, die wir den anderen dritt haben. Lassen wir ihn los. Übergeben wir ihn Gott. Jesus ist uns da drin vorausgegangen, um Gefangene freizusetzen und Unterdrückte zu befreien. Auch der Paulus hat das verstanden. Er hat sich nicht beklagt, dass die Juden ihn verraten haben, dass die Römer ihn festgenommen haben. Man müsste sagen, eigentlich ist das noch fast zu seinem Schutz geschehen, weil gewisse Juden ja immer wieder Mordkomplott gegen ihn geschmiedet haben. Der Paulus hat sich selber nicht als Gefangene von ungerechten Umständen gesehen. Er hat sich als Gefangene des Herrn gesehen. Er hat durch und durch seinem Herr gehört. Und ihm hat er willen nachfolgen. Dem Jesus, der ihm erschienen ist. Und so schreibt der Paulus den Epheser aus dem Gefängnis raus. Ich lese einen kurzen Zusammenzug aus Epheser 3. Als Gefangener von Jesus Christus bete ich für euch. Mein Gebet ist, dass Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein. Auf sie sollt ihr bauen, die drei, die Liebe. Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren. Die Liebe ist erfahrbar. Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz fassen können. Dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. möchte ich heute Morgen fragen. Bist du ein Gefangener von ungerechten Umständen? Oder bist du ein Gefangener vom Herr? Je mehr wir Jesus alles übergeben, selbst die, die an uns schuldig geworden sind, jede Ungerechtigkeit, desto mehr kommen wir in seine Freiheit. Und Jesus ist heute Morgen da, um dir die neue Identität zu schenken. Du bist nicht das Opfer der Umstände. Jesus möchte dich heute einfangen mit seiner Liebe. Er möchte dich befreien durch sein Erbarmen. Und du darfst eine neue Identität annehmen als eine geliebte Tochter, als einen geliebten Sohn. Und du darfst in Freiheit leben. Egal mit welchen Einschränkungen, egal mit welcher Vergangenheit. Jesus ist aus Liebe zu dir am Kreuz für dich gestorben. Er hat alle Dunkelheit besiegt. Er hat alles Leid überwunden. Und so darfst du ein Gefangener oder eine Gefangene von seiner Liebe sein. Und das ist das Einzige, woran du gekettet bist. Ich bete, dass du das gerade jetzt dann auch in der Begegnung vom Abendmahl darfst erleben. Durch die freisetzende Kraft von Jesus, die auch heute noch wirksam ist. Ich möchte dir Mut machen, alles loszulassen. Ich möchte dir Mut machen, dich ihm auszuliefern und dich von seiner Liebe heilen zu lassen. Josa, ich glaube, ich möchte dir jetzt übergeben. Ich werde vielleicht später noch mal ein Gebet sprechen, aber tu doch kurz noch das Abendmahl einleiten und dann machen wir das so.